Herzlich willkommen zu meinem Podcast Lebenskunst, dem Podcast über Essstörungen und allem, was damit verbunden ist. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Lebenskunst, Essstörungen im Fokus. Die heutige Folge widmet sich einer sehr wichtigen Personengruppe, und zwar den Angehörigen. Denn Essstörungen betreffen einfach nicht nur die betroffene Person selbst, sondern immer auch das Umfeld. Also Eltern, Partner und Partnerinnen, Geschwister oder auch Freunde und Freundinnen, die oft mit ganz vielen Fragen, mit Sorgen und auch mit großer Hilflosigkeit konfrontiert sind. Und dafür habe ich mir heute eine ganz wunderbare Kollegin eingeladen, die Gabriele Haselberger. Sie ist schon viele Jahre im Essstörungsbereich tätig, arbeitet in der Essstörungshotline und leitet auch unter anderem Angehörigengruppen in ihrer Praxis. Liebe Gabriele, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Magst du dich vielleicht einfach selbst mal kurz vorstellen?
Ja, guten Abend, Katja. Danke auch für diese netten Einleitungsworte, die du da über mich gesagt hast. Vieles hast du ja schon erwähnt in deinen ersten Worten. Also ich bin Therapeutin, ich bin Beraterin, arbeite sowohl im niedergelassenen Bereich, sowohl mit Betroffenen als auch mit Angehörigen und eben auch als Beraterin in der Hotline für Essstörungen.
Ja, die Essstörungshotline, davon bin ich ja der totale Fan. Ich finde, das ist super hilfreich. Ich bin so froh, dass es die gibt. Und ich mache auch immer wieder Werbung für euch tatsächlich.
Das freut mich besonders.
Ja. Was mich am Anfang oft interessiert ist, was hat dich tatsächlich dazu gebracht, auch in den Essstörungsbereich zu gehen? Also wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen?
Ja, also es gab tatsächlich in frühen Jahren ein Thema damit bei mir, dass ich mich damit auseinandersetzen musste und hatte selbst auch Therapie, sowohl gesprächsorientierte Therapie, aber eben auch körperorientierte Therapie. Und aus dem heraus hat sich bei mir dann der Wunsch entwickelt, zum einen therapeutisch zu arbeiten und zum anderen, also weil ich auch am eigenen Leib erfahren habe, wie hilfreich das ist und eben auch im Bereich Essstörungen, weil das so eine Diagnose ist, die wo sehr viele Faktoren miteinander zusammenspielen. Und ich eben, ja, also damals war es so, dass Essstörungen gar noch nicht so bekannt waren. Und mir ist eben sehr daran gelegen, in dem Bereich zu arbeiten.
Ja.
Und eben auch vor allem einen körperorientierten Ansatz, weil ich das eben so erlebt habe, wie hilfreich das ist, also, wiewohl sich ja die Essstörungen genau in dem Bereich oft zeigen.
Ja, danke für die Offenheit, ja, dass du das mit uns teilst, finde ich nicht selbstverständlich. Ja. Vielen Dank dafür. Wenn du sagst, so körperorientiert arbeiten, magst du uns da vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen, wie du da genau arbeitest?
Ja, gern, Katja. Ich bemühe mich, das in Worte zu fassen, was in so einem therapeutischen Setting bei mir passiert. Also die Methode, mit der ich arbeite, heißt Bewegungsanalyse. Wiewohl ich im Laufe der vielen Jahre, jetzt arbeite ich doch schon fast 20 Jahre in dem Bereich, im Grunde genommen geht es darum, dass die Personen ihre Körperimpulse wahrnehmen lernen. Und das ist ja gerade im Essstörungsbereich etwas, wo viele Betroffene ihre Impulse nicht mehr wahrnehmen. Und zum einen geht es darum, dass sie überhaupt einmal Kontakt mit ihrem Körper aufnehmen können, also und lernen, ihn wertfrei mal zu erleben und wahrzunehmen. Und dann auch im Spielerischen ausprobieren, versuchen, was heißt, einen eigenen Impuls zu haben. Wie ist das, das einmal auszuprobieren? Was heißt, wenn man Wut spürt? Was für Möglichkeiten gibt es des Ausdrucks? Wie ist das, wenn ich als Therapeutin sozusagen dabei sitze und trauen Sie sich, das zu zeigen überhaupt, ja? Und wie ist es möglich, dass Sie nicht, weil das ja auch oft ein Thema ist, dass viele Betroffene Weggehen von sich selbst und sehr schnell beim Gegenüber sind. Also wie ist es möglich, dass sie ihr eigenes wahrnehmen können und das auch auszudrücken, trotzdem es ein Gegenüber gibt, das möglicherweise dann auf irgendeine Art und Weise reagiert. Also so kann man es ungefähr umreißen.
Ja, aber es ist total spannend, weil wir sind so viele unterschiedliche Therapeutinnen und Therapeuten und alle haben andere Zugänge. Und ich finde, das ist so wichtig, egal ob man jetzt mit Betroffenen arbeitet oder mit Angehörigen, dass einfach die Menschen zusammenpassen und man auch den richtigen Ansatz findet. Und ich finde das einen sehr, sehr guten Ansatz, weil bei Essstörungen geht es einfach um Körper und somit ganz viel auch körperorientiert zu arbeiten, macht ja auch total Sinn. Also ich finde, du hast das sehr gut erklärt und natürlich kann man da jetzt nicht alles ausholen bei so einem Gespräch, das ist eh klar. Aber ich finde, du hast ja eigentlich gut kurz zusammengefasst, um was es geht.
Eine kleine Ergänzung hätte ich noch, weil, was glaube ich schon wichtig ist, dass das Körperliche nicht per se heilsam ist, sondern es sehr wohl auch darum geht, das, was körperlich erfahren wird, auf eine, andere Ebene dann auch zu setzen, also auch ein bisschen zu abstrahieren. Also auch im Sinne von, was heißt das jetzt konkret im konkreten Leben oder in der Auseinandersetzung mit bestimmten Themen. Ja. Das, also es auch im Gespräch noch einmal zu formulieren und zu besprechen, ist einfach genauso wichtig. Ja. Das muss man schon dazu sagen.
Jetzt haben wir heute vor allem die Angehörigen quasi in den Blick genommen oder werden wir in den Blick nehmen. Wie bist du denn gerade zu dieser Personengruppe auch gekommen? Also, dass du einerseits mit Betroffenen arbeitest, das weiß ich eh schon lange. Und irgendwann habe ich eben bemerkt, dass du viel auch in Richtung Angehörigenarbeit gehst. Was hat dich denn dazu gebracht?
Also zum einen ist es so, dass gerade in der Hotline für Essstörungen oft auch Angehörige anrufen. Das ist das eine. Und auch in der Arbeit mit Betroffenen ich doch auch immer wieder mit Müttern zu tun hatte, wo ich merke oder bemerkt habe oder wahrgenommen habe, wie viel Druck es oft für Angehörige bedeutet oder auch herausfordernd für Angehörige ist, wenn so ein naher Mensch wie die eigene Tochter, der Sohn oder der Partner oder die Partnerin an einer Essstörung erkranken. Und viele sind dann wirklich überfordert, ohnmächtig, ratlos, wissen nicht, was sie tun sollen. Oft ist so der eigene Wunsch zu helfen so übermächtig, dass sie eigentlich gar nicht mehr den Betroffenen als Gegenüber wahrnehmen und ihn mehr oder weniger überrollen, was natürlich auch schwierig ist, weil ja einer der Aspekte der psychischen Dynamik einer Essstörung ist eben auch der Autonomieprozess. Das heißt, da passiert eigentlich genau das, was unter Umständen auch eine der Ursachen oder Hintergründe sind, warum jemand eine Essstörung entwickelt. Weil natürlich das auch ein Aspekt ist, sich selbst zu bestimmen, zu kontrollieren. Mhm. Und wenn dann sozusagen das Gegenüber, die Angehörigen, dann noch mehr Druck machen, unterstützt das eigentlich die Essstörung. Und da war der Gedanke, dass eigentlich die Angehörigen auch viel Unterstützung brauchen, um überhaupt einen Raum oder einen Platz zu haben, um mit ihren Sorgen, mit ihrer Hilflosigkeit zurechtzukommen und auch miteinander, also im Gespräch oder auch eben durch eine Beraterin oder Therapeutin so ein bisschen Anregungen zu finden, okay, wie kann ich anders damit umgehen? Also das war eigentlich der Grund, weil da so viel, genau, und das muss man auch noch dazu sagen, gerade in der Begleitung von Menschen mit Essstörungen, dadurch, dass es eben auch so viele Faktoren sind, die eine Essstörungserkrankung befeuern, sage ich einmal, ist es ähnlich so, dass es auch viele Faktoren gibt, die helfen, dass diese Erkrankung bewältigt werden können. Und dazu gehört eben auch die Begleitung der Angehörigen, dass die gut unterstützt werden. Auch in ihrem, also es sind genauso ein wichtiger Part eigentlich auf dem Weg zum Gesundwerden. Ja.
Absolut, ja. Die Personen leben ja in der Regel nicht alleine. Das heißt, es gibt da einfach Auswirkungen im ganzen Familiensystem und auch so wechselseitige wechselseitiger Einfluss. Und das heißt, ja, wenn eine Person einfach nicht mehr gesund ist, macht das was mit allen anderen auch. Also das ist schon, da hast du vollkommen recht, dass man den Teil eigentlich absolut in die Behandlung mit hineinnehmen muss, und das teilweise einfach auch noch ein bisschen wenig gemacht wird. Und deswegen finde ich es immer wieder schön, wenn das einfach, ja, wenn es Menschen gibt wie dich, die sich dem halt auch wirklich annehmen, ja, und auch hinschauen auf diese doch auch total verletzliche Personengruppe, weil wie du sagst, so viel Hilflosigkeit und eigentlich ein Cocktail an Gefühlen da auch immer kommt, ja. Die wissen ja oft dann selbst nicht, wie sollen sie überhaupt damit umgehen. Und ja, da sich dann eigentlich, ja, wie im freien Fall zu fühlen, selbst keinen Halt zu haben, da kommt es dann schon auch immer wieder zu ganz schwierigen Dynamiken in der Familie, und das befeuert leider dann oft einfach auch die ganze Symptomatik nochmal und generell, wie sich alle in der Familie fühlen. Also das nehme ich schon auch so wahr. Was würdest du sagen, was ist so der Auslöser dafür, dass die von sich aus auch Unterstützung suchen und anrufen?
Also der Auslöser am Telefon, also in der Hotline für Essstörungen am Telefon, ist oft das Erste, was gesagt hat: meine Tochter, mein Sohn isst nicht mehr, ich habe Angst, dass sie verhungert. Also das ist oft das Erste. Mhm. Also oft ist an vorderster Stelle eigentlich das Essen und diese Angst, dass das Kind ihm stirbt. Und das ist oft der Auslöser, dass überhaupt angerufen wird. Das Zweite ist dann oft auch, dass das Kind erzählt hat eben, dass es ein Problem damit hat. Also da ist dann schon ein Schritt eigentlich gegangen worden, und das ist ja schon auch ein erster Schritt zur Bewältigung. Viele wissen dann halt auch nicht, und das ist auch ein Grund, warum sie anrufen, wie sie mit der Situation umgehen sollen sie. Also, und interessanterweise oft ist es am Anfang so: wie können sie gut die Essenssituationen meistern? Und erst im Nachhinein, im Laufe des Gesprächs, wird dann eigentlich erst klar, dass es um viel mehr geht als nur die Essenssituationen. Hm. Also dass es da sehr wohl andere Mechanismen dahinter gibt, und das kommt dann erst im Gespräch raus. Und da geht es auch darum, dass Eltern so eine Art Bewusstwerdungsprozess durchmachen müssen, wo sie merken, okay, eigentlich ist das Essverhalten nur ein Symptom und es geht eigentlich um andere Dinge. Also ja. Genau.
Ja, das Essverhalten ist halt das, was am sichtbarsten ist, und das ist das, was als erstes auffällt, egal ob es jetzt Essanfälle sind oder eben nicht essen. Aber alleine schon der Satz, den du gesagt hast: ich habe Angst, dass mein Kind stirbt, weil es isst nicht mehr. Also bei mir hinterlässt das jetzt schon einfach nur bei dem Gedanken, ja, an mein Kind ein total bedrückendes Gefühl. Also Angst, ganz massive Angst. Und da merkt man erst, was das eben halt macht, ja, was für Auswirkungen das hat und wie wichtig es ist, Angehörige damit ins Boot zu holen.
Danke, Katja, dass du das so gesagt hast, auch mit deinem Kind, was das auslöst als Mutter. Ja, das heißt was, ja. Und der erste Impuls ist, ich muss ganz nah hin und schauen, dass es wieder ist. Und das ist halt leider Gottes der Schritt, der eher dann die Essstörung befeuert, als dass es besser wird. Weil dann auch oft kommt, ja, egal was ich sage, das Kind nimmt es nicht an. Mhm. Da kommt dann noch die Wut dazu, dass es nicht möglich ist, dass sie das Verhalten verändert, dass sie nicht einfach aufhören kann. Das ist doch ein gescheites Mädel, kommt auch oft das Argument. Ja. Und da geht es ihm wirklich darum, Eltern darin zu unterstützen, auch zu sehen, okay, das ist mehr.
Ja, ja. Ja, ich glaube, wenn ich mich jetzt mit Essstörungen nicht so gut auskennen würde, wäre mein erster Impuls, ich muss irgendwie mein Kind retten. Und es ist nicht, also es braucht Essen. Es ist ein logischer Gedankengang. Also ich finde es auch absolut nachvollziehbar, dass man dann alle Hebel in Bewegung setzt, damit das Kind wieder beginnt. Und das löst leider, wie du sagst, ganz viel Konflikte aus. Und das ist so furchtbar das jetzt ist, aber einfach so kontraproduktiv, weil das Essen tatsächlich oder Nicht-Essen dieses, ja, ein Symptom ist, aber nicht die Ursache, sondern nur eigentlich ja das Resultat aus Dingen, die da dahinter liegen. Und da wirklich dahinter zu schauen, welche Funktion es eben haben könnte, und wie breit das Ganze eigentlich auch das Thema ist und was da alles dazugehört. Das ist dann, glaube ich, für Angehörige oft auch dann nochmal so eine Herausforderung, wenn die erkennen, oh mein Gott, wie komplex das Ganze auch ist. Und all diese Zusammenhänge zu verstehen, das ist ja, also ich finde, das war schon in der Ausbildung für mich eine Herausforderung und es ist immer noch ein Learning, was da alles auch dahinter stecken kann und ja, wie breit die Ursachen oft auch verstreut sind, die dann letzten Endes dazu geführt haben, dass halt eine Essstörung auch entstanden ist. Ja. Wenn jetzt sich Personen bei dir melden für die Praxis, was oder wie schaut so ein erster Kontakt aus? Was können sich Menschen erwarten, die vielleicht auch in die Angehörigenberatung oder Angehörigentherapie kommen?
Letztes Jahr im Dezember war eine Mutter, die also zum einen über eine Ärztin zu mir gekommen ist, die so total aufgelöst war und also sehr, sehr emotional, sehr unsicher, sage ich mal. Genau. Genau, die ist dann zu mir gekommen und im ersten Gespräch geht es eigentlich darum, dass sie mal die Situation schildert, ja, und ob sie dann auch zu schauen, ob sie konkrete Fragen hat. Und dann ist zum einen oft geht es um so Informationen, was überhaupt eine Essstörung ist, aber es geht dann auch ganz praktisch darum, dass man mal sich auch Situationen anschaut, was kann hilfreich sein, was kann weniger hilfreich sein. Und im Grunde genommen geht es auch darum, dass die Mütter oder Väter oder die Eltern jetzt in der Einzelberatung ihnen bewusst wird, dass sie keine Schuld jetzt daran haben. Also weil das auch die Schuldfrage auch ein ganz großes Thema ist bei vielen Eltern, vor allem Mütter, ob sie irgendwas falsch gemacht haben, sondern auch so dieses Bewusstsein zu stärken, dass da eben verschiedenste Faktoren zusammenspielen. Also darum geht's. Dann geht's ganz viel auch die Mütter selber, also oder auch die Väter oder Partner, Partnerinnen zu stärken in ihren eigenen in ihrer eigenen Stabilität, also weil viele sehr ausgelaugt sind, sich kaum mehr spüren, sehr im Tun sind und im Funktionieren und also wo es auch darum geht, ihnen bewusst zu machen, okay, es gibt auch Grenzen, es ist wichtig, dass sie Dinge abgeben. Also es geht auch um diesen Bewusstseinsprozess, ja. Und im Grunde genommen bei einem ersten Gespräch geht es eigentlich einmal darum, herauszufinden, okay, wie schaut die Situation aus?
Ja.
Was ist wichtig? Wichtig ist auch zu wissen, ist die Betroffene bereits in Behandlung oder nicht? Wenn nicht, dann auch ganz praktisch auch zu sagen, okay, was sind die nächsten Schritte, die wichtig sind? Weil das ist auch für viele ganz am Anfang sehr schwierig, was kann ich tun? Ja?
Ja.
Und dann ihnen zu sagen, okay, ärztlich abklären, psychotherapeutisch abklären, beziehungsweise psychotherapeutische Unterstützung finden. Vor allem auch ärztlich abzuklären, weil es auch wichtig ist zu schauen, ist es möglich im ambulanten Bereich oder im stationären Bereich, dass die Behandlung beginnen kann.
Ja. Ja.
Und vieles, was auch ein Thema ist, die Frage, wie kriege ich meine Tochter, meinen Sohn, Partner, Partnerin dazu, dass sie Hilfe annehmen. Das ist auch eines der... Oft am Telefon die Frage, wenn diejenigen dann zu mir kommen, ist oft schon ein Schritt getan, muss ich sagen. Ja.
Okay.
Muss man auch dazu sagen.
Das heißt, bei der Hotline sind schon so diese allerersten Fragen, aber wenn sie dann zu dir in die Praxis kommen, sind viele eher auch schon zumindest informiert oder es haben einzelne Schritte auf jeden Fall schon stattgefunden.
Ja. Und was ihm ganz wichtig ist, dieses Bewusstsein zu haben, es ist wichtig, dass ich mir auch Unterstützung hole und auch Unterstützung holen darf.
Ja.
Und dass es eben nicht nur darum geht, dass die Tochter jetzt oder der Sohn oder der Betroffene begleitet wird, sondern dass es auch darum geht, sich selber zu stärken.
Ja. Ja, ich meine, ich mache wenig Angehörigenarbeit, aber ich habe natürlich auch immer wieder Elterngespräche zwischendurch. Und da geht es teilweise schon auch um sehr ähnliche Themen. Und meistens geht es einerseits um die Frage, inwiefern kann ich unterstützen, was kann ich tun, aber auch, wie viel Mitverantwortung habe ich? Also was ist der Part als Mutter, als Vater? Wann muss ich eingreifen? Wann liegt die Verantwortung tatsächlich bei mir? Und als dritten Punkt habe ich für mich bemerkt, ist meistens diese, und wo sind die Grenzen? Wo hört mein Handlungsspielraum auf? Und ab welchem Zeitpunkt muss ich vielleicht auch ganz bewusst als Elternteil, als Partner oder Partnerin die Verantwortung abgeben, weil ich sie nicht mehr tragen kann und weil ich vielleicht auch gar nicht mehr in der Rolle bin, in der ich manche Dinge leiten kann, entscheiden kann oder auch, um aus manchen Konfrontationen auch rauszukommen. Also das sind so drei Punkte, die mir jetzt einfallen, die ich oft einfach erlebe, auch in Elterngesprächen.
Ja, das sind ganz wichtige Punkte, finde ich, Katja, die du da ansprichst, finde ich auch. Also mir ist jetzt gerade waren jetzt nicht Eltern, sondern Partner. Gut, das passt nicht ganz gut, aber wo, sagen wir, bei Eltern, also wo die Mütter alles übernehmen. Also auch Essenseinkauf, die ganzen Termine, Vereinbarungen und, ja. Und wo es auch darum geht, Dinge abzugeben. Und so wie du sagst, es ist schon wichtig und das hängt halt auch vom Alter der Betroffenen ab.
Ja.
Es ist was anderes, wenn das ein zwölfjähriges Mädel ist oder zwölfjähriger Bub, als eine 20-jährige junge Frau. Und es ist ein Unterschied, ob das die Partnerin ist oder der Partner, die ja schon auch eine gewisse Eigenverantwortung haben. Und da kommt halt auch das Thema, das kennst du ja wahrscheinlich auch aus der Praxis, diese Co-Abhängigkeiten, die ja wahnsinnig schwierig dann auch sind, überhaupt zu benennen und da auch auszusteigen. Ja,
ja. Ja. Also manche Dynamiken einfach aufzulösen,
genau.
Ist ein oft sehr langer Prozess auch. Ja, aber eben ja, diese, welche Verantwortung trage ich tatsächlich und was habe ich mir vielleicht auch aufgebürgt, was gar nicht zu mir gehört, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Ja.
Und da fällt mir jetzt auch ein Telefonat von einer Mutter, die heute angerufen hat, deren Tochter eben auch eine Essstörung hat, die dann auch so spricht, nicht? Also wir haben ja schon eine Hilfe gefunden und wir haben das und das probiert, und beim Nachfragen, wo dann klar ist, na, ich habe angerufen und meine Tochter möchte eh Hilfe, aber wo auch diese Identifikation dann schon so stark ist, dass es schwierig ist, also kann ich mir auch gut vorstellen, für die Tochter schwierig ist, so ihr eigenes zu entwickeln, ja, und der Mutter klar zu machen, okay, es geht auch darum, einen Schritt zurückzumachen.
Ja. Ja, auch für die Selbstfürsorge der Eltern nämlich. Also da geht es gar nicht darum, dass sie Dinge nicht mehr machen dürfen oder dass das auch per se falsch ist, was man bisher geleistet hat. Gar nicht. Also es geht ja, es ist schon auch wichtig, das zu würdigen, dass so viel dann für das Kind gemacht wird. Aber gleichzeitig hält man das auf Dauer halt einfach nicht durch. Das heißt, man laugt ja selbst dann auch total aus und irgendwann kommt man selbst als Mutter, Vater, wer auch immer, so krass an die eigenen Grenzen, dass man eben diese Hilfe gar nicht mehr geben kann. Und deswegen ist es auch tatsächlich so wichtig, da irgendwo dann einen Stopp hineinzubringen, die Rollen so zu verteilen, wo sie irgendwie auch hingehören. Dinge auslagern eben an uns TherapeutInnen, an Ärzte und so weiter, die da auch Entscheidungen tragen oder treffen müssen, um halt auch selbst wieder Raum für sich zu haben, um selbst nicht kaputt zu gehen oder dann auch, weiß ich nicht, irgendwie psychisch so belastet zu sein, dass man vielleicht ja selbst zusammenbricht halt einfach auch mit der Zeit. Also dieses sich auch rausnehmen dürfen ist so wichtig zum Schutz auch von den Angehörigen.
Da fällt mir auch eine Mutter ein, die bei mir in der Beratung ist, also wo es darum gegangen ist, auf die Frage, okay, was braucht sie, also was sind Aktivitäten oder was tut ihr gut, ja? Und die Antwort, die sie gegeben hat, war dann, mir geht's besser, wenn es meiner Tochter besser geht. Also auch diese Identifikation darüber, wie es ihrer Tochter geht, also auch so wie du sagst, nicht, also dass es auch darum geht, ich darf auf mich schauen.
Ja.
Im Gegenteil, es ist sogar wichtig, dass ich auf mich schaue, weil das zum einen auch ein Beispiel für die Tochter ist und zum anderen geht es ja auch darum, dass man bei Kräften bleibt.
Ja. Ja, das ist wichtig, weil Essstörungen, wie wir wissen, das ist oft ein jahrelanger Kampf, aus dem rauszukommen. Eine Essstörung ist selten in kurzer Zeit erledigt. Und das heißt, man braucht dieses Durchhaltevermögen als Familie auch, das wirklich durchzustehen.
Genau, weil das ist auch etwas, was immer wieder Thema ist, dass viele meinen, okay, sie geht in Psychotherapie und sie hat einen Arzt und das muss doch in 3 Monaten erledigt sein. Warum funktioniert das nicht? Und wenn das nicht funktioniert, dann wechsle ich die Therapeutin. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, dass es klar ist, dass das ein langwieriger Prozess ist, wo man Geduld braucht, also aus verschiedensten Gründen, weil man eben Strategien entwickeln muss, weil man das braucht einfach Zeit und Geduld, ja.
Ja.
Und diese Klarheit darüber, dass es ein Prozess ist, das muss auch Eltern erst einmal klar werden. Mhm. Und das ist aber so wichtig, weil das dadurch dann auch für die Betroffenen unterstützend ist, dass sie sozusagen dass sie diese Zeit haben, die es braucht, um da rauszukommen, ja. Mhm.
Ja. Ja. Ja, die Komplexität von Essstörungen ist, einfach so stark, das aufzudröseln mit den Menschen selber, dass die überhaupt mal verstehen, wie sie überhaupt zu dem Punkt gekommen sind. Das braucht einfach enorm viel Zeit. Und wenn wir ehrlich sind, es wird auch nicht jede Person zu 100% gesund. Und ich finde, das ist schon auch wichtig, an dieser Stelle vielleicht zu sagen, es gibt Menschen, die schaffen es einfach nicht. Es gibt Menschen, bei denen verbessert es sich wirklich sehr gut, aber es wird vielleicht trotzdem immer ein Stück weit einzelne Aspekte geben, die halt den Menschen vielleicht über Jahrzehnte begleiten werden, weil das halt vielleicht dann nicht ganz weggeht. Und es gibt natürlich auch die, die tatsächlich von dem loskommen können und auch sehr gesund werden. Aber Essstörungen sind einfach wirklich schwere Erkrankungen, die sehr viel Zeit brauchen und unter Umständen immer irgendwo ein bisschen Teil des Lebens von der Person bleiben werden. Und deswegen ist auch diese Auseinandersetzung mit, was sind Essstörungen überhaupt, ist enorm wichtig, um einfach die Tragweite zu erkennen. Und dann ist es, glaube ich, auch für Angehörige leichter, da für sich vielleicht auch die Entscheidung zu treffen, okay, das ist so ein großes Ding, da muss ich auch auf mich schauen, da ist vielleicht auch die Erwartungshaltung dann einfach zu hoch, auch ans Helfersystem. Es ist wichtig und es ist richtig, den Wunsch zu haben, dass sich das schnell verbessert, dass ein Mensch sich stabilisiert, dass es besser wird. Aber man muss immer gut schauen, an welchem Punkt steht man und wie schaut das halt einfach aus und in welchem Zeitrahmen ist es halt einfach auch möglich. Eine Erfahrung oder eine Rückmeldung, die ich auch schon öfters bekommen habe, ist, dass Angehörigengruppen auch sehr hilfreich sind. Hast du Erfahrung mit Angehörigengruppen auch?
Ja, habe ich auch. Also ich gebe einmal im Monat, gibt es einen Termin für Angehörigengruppe. Also das ist sind 1,5 Stunden. Und da war die Rückmeldung immer wieder, dass es gut tut, zu hören, wie es anderen geht, was bei denen gelungen ist. Manchmal auch zu hören, da ist ja das eigene Kind oder die Partnerin ist tatsächlich schon weiter, das sind schon Schritte gelungen. Und was auch immer wiederum spannend ist, also dass sich die kommen, auch untereinander austauschen können. Und das ist oft hilfreich, weil das ist auch etwas, was ich oft höre von Angehörigen, dass sie sich oft sehr alleine fühlen, weil das oft niemand versteht, warum jemand eine Essstörung hat. Von Großeltern oder Freunden oder Freundinnen oft hören, was habt denn ihr gemacht? Ich kann doch einfach essen, also tut doch was. Also und auch von dort Druck kommt. Das ist auch manchmal in den Beratungen ein Thema. Also so diese Beziehung zwischen Müttern und ihren Müttern kommt dann auch oft in längeren Prozessen mit das Thema, also wo das auch beachtet wird. Aber das ist bei den Gruppen eben ein großes Plus, dieser Austausch untereinander und auch gemeinsam dann auch zu überlegen, was kann hilfreich sein. Also weil da ja nicht nur auch die Anregungen von mir als Therapeutin kommen, sondern dann auch Überlegungen von den anderen Angehörigen, Eltern, auch im Sinne von, dass die sagen, ja, bei uns hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Oder einmal war auch, also da hat jemand einen Arzt oder eine Ärztin gesucht, ja, und die halt dann auch einen Kontakt noch bekommen hat.
Ah ja, ja. Ja, ja, ich glaube, wenn man von anderen hört, wie es denen auch geht, wenn sich andere, also Angehörige trauen vielleicht auch zu sagen, wie sie sich fühlen, das ist, hat schon nochmal einen anderen Effekt, als wie wenn wir Therapeutinnen das irgendwie sagen, dass man wütend sein darf, dass man traurig sein darf. Aber wenn dann ein anderer Vater oder eine andere Mutter sagt, so, ich bin manchmal so wütend und ich halte das nicht mehr aus und ich will das so nicht, ja, und ich das dann hören würde, ich sage, Gott, ja, ich fühle mich auch so, dann ist es so eine andere Form von, ich gehöre da dazu, das ist okay, das ist normal, ich darf so fühlen, also auch eine Bestätigung, dass die Gefühlswelt, die viele erleben, ja auch ihre Berechtigung hat. Und ich glaube, das können vor allem andere geben, die da einfach in der gleichen Situation sind.
Genau, weil das ist einfach eine andere Ebene, ne? Also da ist, sind auch andere Eltern und nicht so, wie du gesagt hast, die Expertin, die da vorne sitzt und sagt, was zu tun ist, sondern es ist mehr auf gleicher Augenhöhe und das ist oft sehr hilfreich.
Ja.
Und es gibt dann auch noch dieses Gefühl von, ich bin nicht alleine damit.
Ja.
Anderen geht's ähnlich.
Ja, ja.
Und ich bin deswegen nicht als Mutter oder Vater unfähig. Ja. Das ist ja auch oft ein Thema, dass sich eben viele schuldig fühlen.
Ja, ja, und die Schuldfrage gehört da wirklich nicht hinein, weil, wie du eh auch vorher gesagt hast, es sind oft zahlreiche Faktoren, die auch zusammenkommen müssen. In irgendeiner Podcast-Folge oder sicher schon in mehreren, sage ich immer, ich mache mit den Leuten, es ist einfach wie ein Puzzle und es braucht wirklich mehrere Teile, damit sich dieses Bild einer Essstörung halt auch zeigt. Und auch wenn man mal einen Fehler gemacht hat, was auch immer dann dieser Fehler ist, das alleine führt nicht zu einer Essstörung, sondern es sind so viele Dinge meistens involviert, viele Sachen, was Eltern oder so gar nicht mitkriegen, gar nicht wissen können auch. Die Pubertät an sich meistens, wenn es zu der Zeit beginnt, ist schon ein Risikofaktor. Also da spielen so viele Ebenen mit hinein, wo Angehörige einfach nichts zu melden haben, also einfach auch gar nicht Teil davon sind, somit ja den Menschen die Schuld, dieses Schuldgefühl zu nehmen, finde ich oft ganz, ganz wichtig.
Ja, ja, genau. Also dass Eltern nicht so allmächtig sind, wie sie manchmal befürchten oder sich vielleicht sogar wünschen. Ja,
ja.
Das ist beides. Und so wie du sagst, es spielen gerade so viele Faktoren bei Jugendlichen rein, dass überhaupt eine Essstörung entsteht. Also auch gehirnphysiologische Veränderungen, der Körper verändert sich, die Hormone spielen verrückt. Also das sind so viele Faktoren. Die Peergruppe wird wesentlich wichtiger. Die müssen Entscheidungen treffen, was ihre Zukunft betrifft. Also auch der soziale Kontext verändert sich ja ganz stark. Und das ist auch etwas, was Eltern irgendwie schon bewusst ist. Aber es ist dann doch noch was anderes, wenn sie es von einer Expertin von außerhalb noch einmal hören.
Ja.
Und ich habe den Eindruck, dass das oft auch entlastend ist.
Ja, das glaube ich auch. Und ich habe das aber auch schon von einigen Angehörigen dann auch tatsächlich gehört, dass das sehr geholfen hat. Das heißt ja auch nicht immer, dass man dann jahrelang da irgendwie Unterstützung braucht. Aber je nach Lebenssituation macht das Sinn, auch einfach mal für 2-3 Stunden wohin zu gehen. Manchmal für mehr. Das kommt halt immer dann drauf an, was man sich auch selbst wünscht. Aber bisher habe ich tatsächlich auch immer positives Feedback bekommen, dass das einfach sehr entlastend war.
Und was auch wichtig ist, also das ist vielleicht jetzt ergänzend bezüglich der Behandlung von Betroffenen, dass für viele Eltern es eine Horrorvorstellung ist, dass ihr Kind einen stationären Aufenthalt machen muss. Da haben viele davon Angst, also auch Betroffene, ja, klar. Und das ist auch manchmal Thema, also dass das manchmal ein wesentlicher Schritt ist in die Bewältigung einer Essstörung, weil manchmal geht's nicht anders.
Ja.
Und das auch bewusst zu machen, dass das keine, kein Versagen und kein Scheitern ist, sondern dass das einfach ein Bausteinchen auf dem Weg ist. Ja,
ja, ja. Und ich glaube, es wägen alle eh immer sehr gut ab, ist es tatsächlich notwendig oder nicht. Und es wird wirklich nur im Äußersten, also gemacht, wenn es einfach nicht mehr anders geht. Aber manchmal braucht es leider unbedingt, um einfach ja das Kind in dem Fall oder auch Erwachsene, je nachdem, zu schützen und ja einfach besser beobachten zu können, helfen zu können, näher dran zu sein. damit halt dann doch das Ganze in eine positive Richtung geht. Aber ich weiß, die Angst vor stationären Aufenthalten ist oft enorm. Die Gerüchte, was da kursieren, was da alles passiert, könnte man eine eigene Folge, glaube ich, dazu machen. Wichtig ist, wenn es notwendig ist, muss man diesen Schritt wirklich gehen. Und wenn es anders geht, versucht, also meiner Erfahrung nach, das Helfersystem das auch ambulant einfach hinzukriegen. Also ich habe das jetzt selten erlebt oder eigentlich nie, dass jemand unbegründet tatsächlich aufgenommen wird.
Ja. Gut, abgesehen davon ist die Versorgungslage im stationären Bereich im Moment auch sehr eng.
Ja, es gibt nicht genügend Betten. Ja, das wäre auch noch eine eigene Folge.
Ja, genau.
Ja, da könnte man das auch noch füllen. Wenn jetzt Angehörige zuhören, die vielleicht auch gerade mitten in dieser Situation stecken, was würdest du ihnen denn gerne mitgeben?
Also zum einen würde ich sagen, dass die Betroffene mehr ist als die Krankheit. Also dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Die Betroffene oder der Betroffene ist nicht die Essstörung, sondern gibt es ganz viele andere Aspekte auch, dass man das nicht, vergisst. Dass es nicht darum geht, Druck zu machen, sondern eher davon auszugehen, von den eigenen Beobachtungen zu sprechen. Wichtig ist, sich zu informieren über das Krankheitsbild. Es gibt entsprechende Kontaktstellen, wie zum Beispiel die Hotline für Essstörungen, die so niederschwellige Auskünfte gibt, Informationen gibt. Ich glaube, das ist auch ganz wesentlich. Und dass man tatsächlich auch sich traut, Hilfe anzunehmen.
Ja.
Und dass eine Essstörung eben mehr ist als nur ein krankhaftes Essverhalten. Das ist das Symptom und es gibt eben ganz viele Faktoren, die dahinter stehen, die's gilt zu bearbeiten. Und das geht halt nur im psychotherapeutischen Kontext, im Zusammenhang mit einer medizinischen Begleitung.
Ja, Eltern und Familie kann das einfach nicht leisten. Mhm. Vielleicht dieses Bild des Eisbergs trifft es da vielleicht ganz gut. Ja? Das über dem Wasser, diese Spitze des Eisbergs ist so das Essverhalten. Und die dahinterliegenden Gründe, was alles dazu geführt hat, ist dieser riesige Teil des Eisbergs, der unterm Wasser ist. Ja, und diesen riesigen Teil des Eisbergs, dafür braucht es mehrere Menschen, die da gemeinsam in einem Team dieser Person helfen. Und Angehörige sollten in dem Punkt einfach ganz massiv entlastet werden, weil die das nicht tragen können. Es ist einfach zu schwer, würde ich mal sagen.
Und das würde ich Eltern auch gern mitgeben, die Botschaft, dass Essstörungen durchaus bewältigbar sind.
Ja, es kann sehr viel Verbesserung passieren. Ich habe auch schon einige abgeschlossen, die wirklich richtig gesund geworden sind. Das ist immer das Schönste. Aber man kann vor allem auch viel Verbesserung erreichen, eine wesentlich höhere und gute Lebensqualität mit einer normalen Lebensführung, wo alles Mögliche dann möglich ist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das tatsächlich nicht aus dem Auge lässt. Es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht viel Zeit, aber es ist möglich.
Genau. Genau, also eine Kollegin von mir, die hat mir mal gesagt, also nicht mir, sondern die hat einer Angehörigen hat sie erzählt, also die hat von einem Fall erzählt, von einer Angehörigen, und dann hat sie gesagt, ja, die wichtigste Zutat beim Prozess, in diesem Bewältigungsprozess von Essstörung ist Geduld, Geduld, Geduld.
Ja, aber es stimmt.
Irgendwie hat sie recht.
Ja, irgendwie hat sie wirklich recht, ja. Ja, ich finde, das sind gute abschließende Worte gewesen. Gibt es irgendwas, was du noch ergänzen würdest, oder passt das so für dich?
Für mich passt das sehr gut und ich habe das sehr genossen, mit dir darüber zu reden, weil ich finde das immer sehr anregend, mit Kolleginnen über dieses Thema zu sprechen. Weil es gibt doch immer wieder unterschiedliche Faktoren und Aspekte und dann sich auch noch einmal in Erinnerung zu rufen Was sind so wichtige Bausteine einfach bei dieser Diagnose und auch bei der Unterstützung von Betroffenen, also auch bei Angehörigen? Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, und ich stimme dir völlig zu, dass einfach der Austausch total wichtig ist, um auch blinde Flecken quasi zu vermeiden, weil man dann doch immer wieder auf einzelne Aspekte draufgestoßen wird. Ah ja, stimmt, das macht Sinn. Und dann berücksichtigt man das auch wieder mehr. Also vielen Dank, dass du heute da warst, und ich glaube, das bietet auch dann absoluten Mehrwert für alle, die das hören. Und generell, wenn euch der Podcast gefallen hat oder gefällt, dann bewertet ihn doch gerne oder teilt ihn auch gerne. Ich freue mich über jegliche Unterstützung und ja, freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!